Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wahlstudio.
Was für eine Wahl ist das? Ich freue mich auf eine erste Analyserunde hier mit der Schriftstellerin Nora Bosson. Zuletzt von Ihnen erschien Schutzzone. Aktuell arbeiten Sie an dem Buch Rückkehr zum Großgedruckten, meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Unter anderem waren Sie da im Gespräch mit Politikern wie Christian Lindner, Paul Ziemiak, Lars Klingbeil oder auch Katja Kipping, Doro Bär, also alles Stimmen, die man auch heute Abend hören wird. Und Marc Brost ist hier, der mit den genannten und auch vielen anderen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern ja regelmäßig im Gespräch ist als Politikchef und Leiter des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Brost, hat hier heute irgendjemand einen klaren Auftrag bekommen? Sie haben gerade gesagt, der Gewinner des Abends für Sie ist trotz allem Olaf Scholz.
Also wir können ja nachher in unserer Analyse sicher noch in Ruhe darüber sprechen, ob man auch als Zweiter Erster werden kann, ob man auch von Platz zwei aus eine Koalition bilden kann. Das war ja das Szenario, das Scholz lange im Wahlkampf für sich im Kopf haben musste, weil die SPD so weit abgeschlagen war. Und das war das Szenario, was die CDU in den letzten Tagen für sich reklamiert hat. Aber unabhängig davon scheint er, wenn wir jetzt uns die Entwicklung der Hochrechnungen anschauen, scheint er vorne zu liegen. Das ist ein fundamentaler Erfolg für die Sozialdemokratie. Man hat es lange nicht gehabt in diesem Land, dass der rote Balken am Wahlabend so deutlich nach oben gegangen ist. Und da muss man ja auch schauen, er ist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich nach oben gegangen. In Berlin ist es noch ein bisschen offen, aber insgesamt ist das für die deutsche Sozialdemokratie schon, also ich glaube, da müssen sich morgen früh beim Aufstehen einige nochmal in die Backe kneifen und sagen, habe ich das nur geträumt oder ist das wahr?
Na gut, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen zu früh zum ins Bett gehen, weil noch viel im Schwange ist. Wir haben auch gleich eine aktuelle Hochrechnung, aber erst nochmal die Frage an Sie, Nora Bosson. Ich habe Armin Laschet gerade gehört in seinem ersten Statement im Konrad-Adenauer-Haus, wo er ja, ich glaube, sogar die Worte klarer Auftrag in den Mund genommen hat. Ist das jetzt gefühlt einfach auch nochmal die Fortsetzung der Bekenntnisse des Wahlkampfes?
Also einen klaren Auftrag kann ich jetzt bei Armin Laschet aktuell nicht erkennen. Ich habe ja gesagt, dass für mich die Wahlsieger FDP und Grüne sind. Bei den Grünen ganz sicher nicht, weil sich ihre Erwartungen erfüllt haben auf Bundesebene. Aber ich glaube, dass die beiden Parteien und da das Spitzenpersonal maßgeblich beeinflussen werden, welche Koalition wir haben werden. Und ich glaube, es wird am Ende, wir hatten jetzt die Bundestagswahl, es wird jetzt der Kampf um das Finanzministerium werden. Und da haben sich ja schon zwei ins Spiel gebracht, Robert Habeck und Christian Lindner. Und ich glaube, das wird spannend. Und das wird der Posten sein, der in den Sondierungsgesprächen eine unglaublich große Rolle spielen wird.
Wir können ja gerade nochmal aktuell auf die Zahlen schauen. Wie gesagt, es gibt eine aktuelle Hochrechnung von Infratest DIMAP. Volker Findhammer ist für uns dort und kann uns sagen, SPD nach wie vor knapp vorne.
Jakobi, dann Franz, der leichte Vorsprung der SPD verstetigt sich sogar und das sogar ziemlich deutlich. Die SPD kommt jetzt auf 25,5% der Stimmen. Klarer Hinzugewinn von 5 Prozentpunkten. Die Union nur noch auf 24,5% der Stimmen. Bei den Mandaten heißt das, die Union verliert 49, die SPD gewinnt 49 hinzu. Also kompletter Austausch. Die SPD hat auch tatsächlich die meisten Unionswähler für sich auf die Seite ziehen können. Anders als im Vorfeld behauptet wurde, dass das die FDP wäre. Nein, die SPD hat die meisten Wähler von der Union rüberziehen können und kommt jetzt auf 202 Mandate und die Union auf 197. Das heißt, der Vorsprung verstärkt sich an dieser Stelle ganz deutlich. Etwas schlechter sieht es für die Grünen aus. Die kommen jetzt nur noch auf 13,8% der Stimmen, aber auch noch ein klarer Gewinn von 4,9 Prozentpunkten. Die FDP hat sich noch verbessert mit 11,7% der Stimmen, auch 1 Prozentpunkt mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Und es gibt neben der Union zwei weitere Verlierer. Das ist zum einen leicht die AfD mit 10,9% der Stimmen, aber stärker noch die Linken mit immer noch 5% der Stimmen, was immer noch knapp ist, aber sich in allen Hochrechnungen bislang verstetigt. Sie käme damit auf 40 Sitze, müsste aber auch 29 Sitze im kommenden Bundestag abgeben. Und für die Koalitionsbildungen heißt das, oder für die Farbenspiele, über die Sie sicherlich auch noch reden wollen, es gibt 5 Koalitionsmodelle, die unter dieser Konstellation möglich wären. Auch die Fortsetzung einer großen Koalition wäre nach diesen Zahlen im Moment möglich.
Aber Rot-Rot-Grün nicht.
Rot-Rot-Grün zählt nicht dazu.
Alles klar. Volker Findhammer, vielen Dank für diesen Stand an dieser Stelle. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir schon über Farbenspiele sprechen oder ist es eigentlich noch der Moment? Ich habe ja noch so das Bedürfnis, irgendwie zu ergründen, was will uns der Wähler damit sagen? Kann man das überhaupt?
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Was interessant ist, ich glaube, dass die Parteien in der Deutung dieses Auftrags tatsächlich selber noch nicht klar sind. Vielleicht noch ein Wort zu Armin Laschet, zu dem klaren Regierungsauftrag, den er für sich reklamiert. Das ist natürlich die Rettung vor dem Untergang oder der Versuch, sich vor dem Untergang zu retten. Da wird es in der Union in den nächsten 48 Stunden eine unglaubliche Dynamik geben, die dann am Dienstag um 18 Uhr endet in der Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion. Und da bringt sich jetzt Laschet auch in Stellung, um einmal klarzumachen, es geht nicht ohne mich. Wenn ich heute Abend wetten müsste, würde ich sagen, es wird ab Dienstag 18 Uhr ohne ihn gehen.
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich hätte eine Wette an diesem Wahlabend bereits verloren. Er ist ja noch nicht vorbei, aber ich habe geglaubt, dass Armin Laschet diesen Wahlabend schon nicht übersteht. Sie sagen Dienstag, Nora Bosson, Sie können mit einsteigen.
Es kommt mir jetzt so ein bisschen vor wie bei diesen Wetten, wo man möglichst nah dran sein muss. Und wenn schon zwei Wetten da sind, dann kann man sich einfach so dazwischen einordnen. Aber ich glaube, ich würde mich da meinem Kollegen anschließen. Ich sehe, also außer wir haben im Laufe des Abends noch eine fulminante Überraschung, vielleicht bei der Auszeichnung der Briefwahlen. Aber das ist etwas, was sich aber ja auch schon seit Wochen angekündigt hat. Ich glaube, schon während des gesamten Wahlkampfes hatte man das Gefühl, dass das Kräftespiel innerhalb der CDU, auch zwischen CDU und CSU, weiter anhält und dass da nicht wirklich eine geschlossene Gruppierung hinter Armin Laschet steht.
Es gibt eine kleine inhaltliche Begründung, dass Armin Laschet sich heute hingestellt hat und gesagt hat, auch wir haben den Auftrag, eine Koalition zu bilden. Nochmal, ich glaube an diesen Auftrag nicht, aber was wir eben heute Abend auch erlebt haben, es gab keinen Linksrutsch in diesem Land oder es gab keine Mehrheit für eine rot-rot-grüne Koalition. Insofern gibt es ja zwei relevante oder zwei wahrscheinliche Koalitionsoptionen, über die wir heute Abend reden müssen. Das eine ist die SPD-geführte Ampel, das andere ist Jamaika-Schwarz geführt. Und sozusagen man könnte sagen, wenn es keine Mehrheit für rot-rot-grün gibt, dann hat das Land strukturell eher noch das Bedürfnis, so eine Mitte links oder mit der Betonung auf Mitte-Koalition zu machen. Man könnte vielleicht sogar die Ampel eben auch als Mitte-Links-Koalition bezeichnen. Aber ich glaube, das ist der Versuch von Laschet, einmal nochmal klarzumachen, hier bisschen konservativ sind die Deutschen immer noch.
Mhm. Bisschen. Ich meine, diese Frage bei der Ergründung des Wählerwillens, wahrscheinlich muss man auch davon ausgehen, dass der auch so zersplittert und divers ist wie dieses Wahlergebnis. Also, dass es vielleicht diese ganz klare Formulierung nicht gibt, Nora Bosson.
Ja, das ist ja, man kann es ja von dem Wähler aus gesehen, wie auch immer er oder sie aussehen mag, auch als was Positives sehen. Man einigt sich nicht mehr auf die eine Volkspartei oder eine von den beiden Volksparteien, die zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist eigentlich das klarste Signal dieses Wahlausgangs, dass wir eine Verschiebung der Kräfte haben. Also die Grünen sind natürlich nicht so stark geworden, wie sie zwischenzeitlich in den Umfragen waren. Dennoch haben sie natürlich ihr Wahlergebnis deutlich erhöht. Und mit dem wirklich erstaunlichen Erfolg in Berlin sieht man auch, da gibt es schon Potenzial zu etwas, wie zumindest zu einer zeitweisen Volkspartei. Und ich glaube, das kann auch der Demokratie ganz gut tun, weil wir flexibler über Koalitionen nachdenken müssen und es nicht mehr dieses klassische Rot-Grün oder Schwarz-Gelb gibt, sondern sich auch die FDP vielleicht mal überlegen muss, wie sie sich in der Ampel profilieren könnte, wie sie da reinwachsen könnte. Umgekehrt, die Grünen haben sich ja schon relativ deutlich ins bürgerliche Lager hin entwickelt, also die Vorstellung mit Jamaika, die gab es ja schon länger. Und ich glaube, das kann durchaus den Parteien sehr gut tun.
Mhm. Die gab es natürlich auch lange, diese Entwicklung der Grünen Richtung Union, weil die Alternative nicht da war. War aus der Not geboren, würde ich sagen. Interessant finde ich aber, dass mit diesem Wahlergebnis im Prinzip ja wirklich zwei, ich weiß gar nicht, wären das ganz unterschiedliche Koalitionen, Marc Brost, wenn man einerseits eine CDU-geführte, unter Armin Laschet geführte CDU, CSU, FDP, Grün-Regierung hätte oder eine Regierung mit Olaf Scholz an der Spitze?
Ja, das ist wirklich spannend. Und Nora Bosson hat ja vorhin gesagt, die Grünen und die FDP sind für sie die Wahlgewinner des Abends. Und deswegen wird das natürlich ganz interessant sein, wie sich FDP und Grüne in Sondierungsgesprächen, vielleicht auch in Koalitionsverhandlungen verhalten. Für uns wirkt das als Außenstehende wie Feuer und Wasser. Und gerade in diesem Wahlkampf haben sich beide Parteien ja eher voneinander entfernt, dass sie sich angenähert haben. Und der von Ihnen angesprochene Streit um das Finanzministerium, der war ja nicht nur inszeniert, sondern da gibt es ja wirklich inhaltliche große, große Unterschiede in der Frage der Steuer-, Finanz-, Wirtschafts- und auch Geldpolitik. Aber natürlich wissen beide, dass sie wenn sie in Sondierungsgesprächen und Koalitionsgesprächen sich annähern und wenn sie versuchen, Gemeinsamkeiten zu ergründen, dass sie einen unglaublichen Hebel haben in beide Parteien hinein, in beide mögliche Koalitionspartner hinein. Sie können Signale aussenden an die CDU wie auch an die SPD. Ihr kriegt uns nicht so leicht. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die es diesmal geben wird und auch das Neue gegenüber den Koalitionsverhandlungen beim letzten Mal. Beim letzten Mal, das erste Mal überhaupt, dass man versucht hat, eine Dreierkoalition zu schmieden. Da kam sich die FDP, ob gefühlt oder real, aber sie kam sich vor wie das dritte Rad am Wagen. Und ich glaube, alle wissen, dass die Situation nicht mehr entstehen darf. Es darf nicht die Situation entstehen, dass zwei Parteien verhandeln und der Dritte oder die Dritte glaubt, sie habe nichts zu sagen. Und insofern könnten Grüne und FDP gemeinsam eine ungeheure Wucht entwickeln. Das ist ganz, ganz interessant.
Mhm. Würden Sie denn zustimmen, dass das auch diese beiden Parteien auch die großen Gewinner oder neben Olaf Scholz die großen Gewinner dieser Wahl sind, weil sie diesen Gestaltungsspielraum kriegen?
Also ich glaube, dass sie indirekt Gewinner dieser Wahl mit sind, weil in beiden realistischen Koalitionsoptionen beide Parteien dabei sind. Das ist insofern ein Erfolg. Ich glaube, dass die FDP sich gewünscht hätte, näher an die Grünen heranzurücken, wenn man sich jetzt die aktuellen Hochrechnungen und das voraussichtliche Ergebnis anschaut. Die Grünen hatten eine historische Chance. Die Grünen hatten die historische Chance, wirklich die Kanzlerin zu stellen. Und das war nicht nur ein Umfrage-Gag und das war nicht nur eine Momentaufnahme. Und sie haben das historisch beste Ergebnis ihrer Zeit erzielt und haben aber diese historische Chance verspielt. Und ich glaube, am Verspielen dieser Chance werden einige dieser Partei auch noch knabbern müssen.
Das wäre nämlich ein Punkt von meiner Seite auch, dass man ja die Grünen auch als den großen Wahlverlierer dieses Abends identifizieren könnte, wenn man den Maßstab anders anlegt. Wenn man nicht sagt 2017, wenn man nicht sagt Regierungsbeteiligung, sondern wenn man sagt, vorne mitspielen und dieses Land eben auch anders mitgestalten. Ich habe jetzt den Eindruck, auf den Parteipartys, die Stimmen, die man so gehört hat, das wird jetzt schnell weggewischt. Robert Habeck sagt, er hat das schon abgehakt. Aber sollte man das so schnell abhaken? Frage an Sie beide, Frau Bosson. Oder ist das nicht eigentlich auch eine Sache, die aufgearbeitet werden müsste? Warum hat man eigentlich diese Chance nicht genutzt?
Ich bin mir ganz sicher, dass es bereits aufgearbeitet wird. Ich würde absolut zustimmen, dass es eine historische Chance war, dass diese Chance auch ein bisschen verspielt wurde, denn die Grünen sind auch wirklich über eigene Fehler und vor allem über eigenes Fehlermanagement gestolpert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich jetzt für 4 Jahre eine Prognose aussprechen sollte, ob sich diese Chance wiederholt und ob dann der eigentliche Gewinner Robert Habeck ist, der jetzt natürlich da in der Pole Position steht und wenig Fehler gemacht hat, sich sehr, sehr gut profilieren konnte, sich immer wieder zurückhalten und dann doch wieder ins Spiel bringen konnte, der sich als der gute Verhandler auch darstellen konnte. Das kann in 4 Jahren wirklich diese Chance nochmal wiederholen mit einem anderen Vorzeichen. Ich glaube, dass die Aufarbeitung sicherlich auch schmerzhaft sein wird. Ich würde aber auch sagen, dass neben den Fehlern, die gemacht wurden, war es auch ein Wachstumsprozess, der einfach sehr, sehr schnell geht. Weil wir müssen uns wirklich klar machen, dass sie vor 4 Jahren noch eine Kleinpartei war. Und dass sie jetzt um die 15% liegen, ist als Wachstum schon mal wirklich erstaunlich. Und eine Partei muss ja auch innerhalb von den Strukturen, von den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erstmal wachsen, dass sie überhaupt dieses ganze, diesen Kanzlerwahlkampf stemmen kann. Und ich glaube, da waren dann die Grünen am Ende einfach als Partei noch nicht weit genug gewachsen.
Bereit, weil ihr bereit seid, war ja der Wahlslogan. Ne? Das war ja vielleicht doppelt problematisch. Man hat erst gemerkt, die Grünen sind offenbar doch nicht bereit. Und dann hat man sich immer mehr gefragt, ist denn die Gesellschaft bereit für das, was die Grünen mit ihr wollen?
Ich glaube, die Gesellschaft wäre schon dafür bereit gewesen. Aber die Grünen haben sich halt ihrer größten Stärke beraubt. Und die größte Stärke war die Gemeinsamkeit und die Geschlossenheit zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Man glaubte, man müsste sich irgendwann auf das Spiel einlassen, eine Spitzenkandidatin zu nominieren, eine Kanzlerkandidatin. Das ist jetzt vergossene Milch. Aber man hat im Wahlkampf plötzlich gemerkt, als die beiden nicht mehr an einem Strang gezogen haben oder als die Differenzen zwischen beiden, die es eben auch gibt, doch zutage getreten sind. Und sei es nur, dass der eine sich deutlich zurückgehalten hat, während die andere kämpfte. All das hat den Grünen geschadet. Ich fand es interessant, dass Annalena Baerbock heute in ihrem ersten Statement zigmal das Wort gemeinsam mit Robert Habeck gesagt hat oder diese Formulierung benutzt hat. Das war auch ein Rettungsanker für sie, um völlig klar zu machen, wir machen das jetzt hier zusammen. Es ist nicht so, dass er nun nach vorne tritt und sie nach hinten treten muss. Aber dann gibt es zwei Momente, an denen es zum Schwur kommen wird. Das eine ist dann tatsächlich die Frage, wer wird was in der nächsten Regierung? Sie haben vorhin angesprochen, Nora Bosson, dass Robert Habeck ein Kandidat fürs Finanzministerium ist. Das glaube ich auch. Er ist aber auch Kandidat für viele andere relevante Posten in dieser Regierung. Und es könnte sein, dass er die präsentere und prägnantere Figur der Grünen in dieser Regierung wird, während Annalena Baerbock einen Schritt zurücktreten muss und wird. Das ist dann auch schon ein Teil der Aufarbeitung.
Mhm. Muss man denn der SPD jetzt auf den letzten Metern auch noch irgendwas mitgeben oder ist das jetzt wirklich einfach der fulminante, ich scheue mich so ein bisschen vor dem Wort Wahlsieg an diesem Wahlabend, weil es so im Ungefähren ist, aber wäre da jetzt am Ende vielleicht sogar noch mehr drin gewesen oder hat Laschet doch noch etwas geschafft am Ende, dass er sozusagen doch so nah rangekommen ist?
Also die SPD ist bei 25%, wie sagen die Wahlforscher immer, ausmobilisiert. Ich glaube, in diese 20-20-20-Welt, auf die wir jetzt so zusteuern, in die wir uns gerade so gewöhnen, drei Parteien, die mehr oder weniger um die 20% konkurrieren. Und da würde ich die Grünen auch dazu zählen. Da liegt die SPD bei 25 wirklich am oberen Ende ihres Potenzials. Mhm. Im Wahlkampf und in den letzten Tagen sind viele auch innerparteiliche Differenzen in der SPD nicht zugedeckt worden, sondern sie wurden einfach nicht thematisiert, weil die relevanten Beteiligten einfach alle die Klappe gehalten haben. Das kann man eine Weile machen, das kann man auch sehr lange machen, aber dann gibt es bei der SPD eine ganz interessante zeitliche Entwicklung, denn wahrscheinlich noch während die Koalitionsverhandlungen laufen, wird die Partei einen Parteitag haben, Anfang Dezember. Also Sie sehen schon, meine Prognose ist, die Koalitionsverhandlungen werden eine Weile dauern. Und auf diesem Parteitag wird das Führungspersonal neu gewählt und auch da muss die SPD als Partei sich einfach über ihren Kurs klar werden. Ist es der Olaf Scholz-Kurs, wie auch immer der dann in der Konkretion aussieht, oder ist es doch eine etwas linkere Politik, und das sage ich ganz wertneutral, aber für diese etwas linkere Politik sind damals zwei neue Vorsitzende gewählt worden und das muss eine Partei auch aushalten, dass sie diese Debatten führt und die, wie gesagt, platzen mitten, naja, oder ans Ende der Koalitionsverhandlungen, sagen wir mal.
Okay, wir haben ja schon so einen gewissen Zeitstrahl auf das, für das, was auf uns zukommt. Und noch sind wir mitten im Wahlabend, haben noch keine abschließende Ahnung, wer letztendlich die Nase vorne haben wird. Wobei auch das für mich nochmal die Frage nach Gewinner und Verlierer wäre. Selbst wenn die Union am Ende hauchdünn und sei es nur durch diese berühmten drei Überhangmandate, die nicht ausgeglichen werden, selbst wenn sie dann vorne liegt, kann sie eigentlich gesellschaftlich betrachtet noch einen Führungsanspruch für sich behaupten, nach diesen Minusbalken, nach einem Wahlkampf, der irgendwie ja deutlich gemacht hat, so richtig happy sind weder Unionsanhänger noch die Bevölkerung insgesamt mit dem Mann, der Kanzler werden soll.
Ich meine, die Union hatte natürlich jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel den extremsten Bruch von allen Parteien, die im Bundestag vertreten sein werden. Und von daher war es ja absehbar, dass sich deutlich was verändern muss. Und ich glaube, auch da ist es wieder eine Frage der Zeit, dass diese Veränderung einfach noch nicht in der Kanzlerschaft von Angela Merkel passiert ist. Und das sieht man jetzt. Da ist ziemlich viel Chaos. Es ist nicht ganz klar, in welche Richtung geht es. Man sieht auch, wenn man sich anschaut, wer so die Jüngeren in der CDU sind, da sehe ich bei der Union relativ wenig. Also ich sehe ein paar Leute, Serap Güler beispielsweise, aber da ist noch nicht wirklich was aufgebaut worden. Und ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren passieren wird. Oder ich vermute es zumindest, wenn sich die CDU mit der CSU nicht noch weiter in die Haare kriegt. Aber tatsächlich sah man da ganz stark das Fehlen einer Führungsperson. Und man muss auch sagen, es ist auch das wiederum historisch zum ersten Mal, dass eine Partei aus der Regierungsverantwortung nicht mit einer Kanzlerin, einem Kanzler, der im Amt ist, angetreten ist.
Mhm. Sie sagen Bruch an der Stelle. Man könnte ja auch sagen, das wäre die wunderbare Chance der Kontinuität gewesen, dass ein Armin Laschet sagt, ich bin die Fortführung der Politik der Angela Merkel. Marc Brost hat er ja erst gar nicht gemacht, so ein bisschen verdruckst. Und als er dann gemerkt hat, Olaf Scholz macht die Raute ziemlich erfolgreich, dann noch auf den letzten Metern probiert, was mich so ein bisschen zu dieser Grundfrage führt, die mich auch umtreibt an diesem Abend. Wie viel Wandel steckt eigentlich drin, wenn man Olaf Scholz gewählt hat und die SPD nach vorne? Oder wie viel Kontinuität eigentlich sozusagen die sozialdemokratische Merkel-Variante?
Also das ist ein ganz bitterer Abend für Armin Laschet und er ist der Wahlverlierer. Und gerade deswegen überlege ich, ob wir nicht doch noch mal was Positives über ihn sagen wollen.
Bitte.
Ich glaube, diese Niederlage der CDU ist auch eine Niederlage von Angela Merkel. Sie ist nicht angetreten, aber ich glaube, sie hat diese Partei in diesem Zustand hinterlassen, in der sie gerade ist. Also es fällt vielen konservativen Wählern schwer zu sagen, was eigentlich noch konservativ ist. Es fällt vielen CDU-Mitgliedern schwer zu sagen, wofür die CDU heute eigentlich steht. Das wurde alles überwölbt durch eine sehr starke, auch sehr erfolgreiche, auch sehr kluge Kanzlerin. Aber der Preis von 16 Jahren Angela Merkel war die innere Entkernung der CDU. Und das haben wir heute gesehen.
Mhm. Was heißt das jetzt politisch für dieses Land? Können wir Stand 20.30 Uhr an diesem Sonntag, an diesem Wahlsonntag, schon wagen, das zu sagen?
Ich glaube, wir können im Moment noch nichts sicher sagen. Wir können klar sagen, dass es wirklich mehr darauf ankommt, also zunehmend darauf ankommt, was die kleineren Parteien auch machen. Das war aber ja schon allein durch die Trielle, durch diese dreifache Kanzler, diesen dreifachen Kanzleranspruch deutlich. Und was wir auch sagen können, ist, dass die AfD zumindest jetzt nicht deutlich dazu gewonnen hat. Also dass das keine Partei geworden ist, die ganz extrem mitspielt in der Mitte des ganzen Geschehens, worüber wir gerade reden.
Das ist, finde ich, ist ein ganz interessanter Aspekt an diesem Wahlabend im Vergleich zu 2017. Wir haben noch kein Wort bis eben gerade über die AfD verloren. Großer Unterschied. Marc Brost, Sie müssen gleich los. Sie haben heute Abend noch viel vor, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich muss noch eine Zeitung planen.
Ja. Redaktionskonferenz. Können Sie uns noch verraten, wenn Armin Laschet, wenn Ihre Wette wahr wird, wenn der wirklich den Dienstagabend politisch nicht überlebt, wer ist der neue starke Mann in der Union?
Ganz schwer. Ich glaube, das weiß die Union selber nicht und das ist ein Teil des Problems.
Marc Brost, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank hier für Ihren Besuch im Studio von Deutschlandfunk Kultur.